Genau, 1. Korinther 14. Ich habe mich also sehr auf diese Predigt gefreut. Mittlerweile merke ich allerdings, dass ich das fast, also eigentlich immer sage, irgendwie ist die Predigt oder das Wort Gottes, mit dem ich mich gerade beschäftige, irgendwie immer das Schönste. Ja, ich freue mich total, dass ich mit euch über 1. Korinther 14 sprechen kann. Und ich möchte meine Predigt einleiten mit 1. Mose Kapitel 1. Das ist die, vielen Dank, das ist die Schöpfung der Welt. Und im Kapitel 1, im allerersten Buch der Bibel, gibt es also mehrere Besonderheiten. Eine Besonderheit ist, dass Gott immer wieder spricht. Und durch Gottes Wort wird etwas geschaffen. Also nicht nur, dass Gott durch sein Wort einen Zettel irgendwie umlegen kann oder hochheben kann oder so, sondern Gott kann, indem er spricht, könnte er, also hier ist nichts in meiner Hand, die Hand ist leer, Gott könnte durch sein Reden hier, ich weiß nicht, ein Buch schaffen oder ein Handy oder ein Auto oder egal. Also Gott kann durch sein Reden Sachen schaffen. Aus dem Nichts plötzlich ist es da. Das kann Gott mit seinem Wort. Also was wir sagen können ist, Gottes Wort ist unglaublich mächtig. Also das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir haben keinen Vergleich, was wir heranziehen könnten, um das zu veranschaulichen. Gott kann mit seinem Wort Dinge, die sind unbegreiflich. Und in Jakobus 3 wird über die menschlichen Worte was gesagt. Und zwar ebenfalls, dass menschliche Worte Macht haben. Möglicherweise hat Gott, als er uns geschaffen hat, einen Teil der Macht, wahrscheinlich ein kleiner Teil seiner Macht, aber einen Teil seiner Macht, die in seinem Wort oder in Worten liegen, uns mitgegeben. Und ich möchte mit euch heute nachdenken über Worte, aber über ganz bestimmte Worte, nämlich 1. Korinther 14, worum es da geht, das nennt sich Zungenrede oder Zungengebet oder Sprachenrede oder Sprachengebet. Das sind so die gängigsten Worte, die benutzt werden. Hintergrund ist, dass im Hebräischen und im Griechischen, also die Sprachen, in der die Bibel geschrieben wurde, dasselbe Wort existiert für Sprache und Zunge. Also wenn du sagst, meine Zunge tut mir weh, gerade draufgebissen, dann tut sie weh, dann ist das dasselbe Wort, wie wenn ich sage, ich spreche deine Sprache nicht. Dann ist das dasselbe Wort. Und das ist im Griechischen und Hebräischen, also man kann es schlecht auseinanderhalten. Ich gebe euch eine Empfehlung oder das, was ich heranziehe, das ist ein bisschen einfach, aber vielleicht könnt ihr das so machen. Also, wenn ich das, wovon ich rede, anfassen kann, dann ist es die Zunge. Wenn ich das, wovon ich rede, nicht anfassen kann, dann ist es Sprache. Und in 1. Korinther 14 scheint es um etwas zu gehen, was man nicht anfassen kann. Und deswegen benutze ich das Wort Sprachenrede. Wenn ihr Zunge sagt, ist mir auch egal. Ich benutze Sprachenrede oder Sprachengebet. Und da ist es austauschbar. Ja? Also Paulus benutzt Sprachenrede und Sprachengebet. Und da habe ich auch kein Argument mehr. Könnt ihr auch benutzen, wie ihr wollt. Ich benutze eigentlich beides austauschbar. Sprachenrede, Sprachengebet. Und wir machen die Predigt heute so, dass ich einfach Fragen stelle und euch mal eine Antwort gebe. Und dann könnt ihr darüber nachdenken. Und es gibt noch etwas zu beachten. Und zwar beachte ich folgenden Grundsatz. Den habe ich von meinem Dozenten, von meinem Griechisch- und Hebräisch-Dozenten aus dem Studium gelernt. Und zwar, ich versuche den biblischen Text, also den Sinn zu finden, der am wahrscheinlichsten ist. Und ich habe ein Beispiel für euch. Vielleicht kann ich einmal die PowerPoint sehen. Da habe ich euch ein Bild mitgebracht. Müssen wir kurz warten. Also worum es geht, ist, dass es Mehrdeutigkeiten gibt. Und manchmal sind die Mehrdeutigkeiten auch gar nicht so einfach zu erkennen, wenn ihr euch wenn ihr euch dieses Bild anguckt, dann seht ihr hier folgenden Satz. In Badeseen lauern fiese Keime und viele ahnen nichts davon. Okay, Frage an euch, wer ist mit viele gemeint? Es könnte sein, dieses Wort hier, viele, ist eine Mehrzahl. Okay, das ist einfach. Im Deutschen macht man das normalerweise so, wenn man so ein Wort hat mit Mehrzahl, dann geht man einfach nach hinten und guckt, wo ist etwas in eine Mehrzahl genannt worden. Und das ist es dann meistens. Das heißt, ich könnte sagen, in Badeseen lauern fiese Keime und viele, letzte Wort, Keime. Keime ist das letzte Wort. Okay, dann könnte das bedeuten, in Badeseen lauern fiese Keime und viele dieser Keime, die wissen das gar nicht. Die Keime, die schwimmen da so vor sich rum und die merken gar nicht, wie fies sie sind. Okay, komisch, ja, ihr lacht, genau. Ist kein Problem, ich habe noch eine Deutung für euch. Viele, wenn das keinen Sinn ergibt, also wenn ich hier sage viele und das Wort gibt keinen Sinn, dann gehe ich einfach nach hinten. Ich kann auch ein anderes Wort im Deutschen nehmen. Also dieses Wort kann zum Beispiel auch fiese Badeseen, kann es auch sein. Dieser Satz könnte bedeuten, in Badeseen lauern fiese Keime und die Badeseen wissen das gar nicht. Die Badeseen sind schön groß und laden die Leute ein zum Baden und die wissen gar nicht, dass sie ihnen dabei Schaden zufügen. Wirklich? Es kann irgendwie auch nicht sein. Also, viele, es ist ganz klar, ja, ihr merkt es sofort, natürlich ist gemeint, in Badeseen lauern fiese Keime und wir, die wir halt baden gehen, die wir wissen, wir ahnen das gar nicht, das ist gemeint. Das Komische an diesem Satz ist eben, klar, wenn ihr hier unten lest, dann wird es ein bisschen klarer, das Komische an diesem Satz ist, viele bezieht sich auf etwas, was noch nicht mal genannt wird. Es ist so selbstverständlich, dass man sofort weiß, was viele bedeutet, ohne irgendeine Regel beachten zu müssen. Okay, und das versuchen wir mit der Bibel auch. Was manchmal passiert ist, dass Menschen die Bibel lesen und quasi solche Regeln anwenden, dass man sagt, okay, das hier bezieht sich darauf oder darauf. Und dann kommt meistens kein Sinn bei heraus oder zumindest nichts Sinnvolles. Irgendetwas kommt dabei raus, aber nicht das, was gemeint ist. Und deswegen die erste Regel, die ich beachten möchte, ist eben genau das. Ich versuche, was ist nicht nur möglich, sondern was ist eben wahrscheinlich. Das ist eine ganz, ganz wichtige Regel. Könnt ihr euch merken, ich suche nicht danach, was einfach nur möglich ist. Möglich kann es tatsächlich. Viele Badeseen kann Keime und Badeseen bedeuten. Aber ich suche danach, was ist wahrscheinlich. Und danach wollen wir uns richten. Okay, und dann gibt es noch eine Regel, die ich euch mitgebe. Die lese ich einmal aus 1. Korinther 4, Vers 6. Das ist ein ganz kurzer Satz. Den habe ich mir für mein ganzes Leben gemerkt. 1. Korinther 4, Vers 6. Ganz wichtig. Da steht... Wir wollen, oder es ist ein Kontext, aber ich passe an, und zwar, wir wollen in unserem Denken nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Also wir machen uns Gedanken, ja, wir überlegen, was steht in der Bibel? Und wir wollen genau das nehmen, was in der Bibel steht. Wir werden nachher noch zwei Stellen uns anschauen, wo ich genau dieses Prinzip anschauen möchte. Wir überlegen und wir finden etwas. Und dann überlegen wir wieder, steht das da wirklich? Steht das da wirklich drin? Oder mache ich das aus meinem Leben oder weil ich es gerne so hätte oder aus meiner Tradition oder sonst irgendwas? Also wir stellen uns immer wieder die Frage, steht das da wirklich? Wir wollen in unserem Denken nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Was geschrieben steht, das ja. Was nicht geschrieben steht, das nein. Wir haben mehrere Stellen, wo wir das heute anwenden werden. Okay. Habt ihr es verstanden? Das war die Einleitung übrigens nebenbei. Ne? Das war die Einleitung. Heute wird es spannend. Alle, könnt ihr zustimmen? Könnt ihr das bestätigen? Würdet ihr sagen, das ist so in Ordnung, nehmen wir erstmal hin? Ja? Okay. Dann fange ich an. Und zwar der erste Punkt, was ist Sprachenrede? Wir finden in der Bibel, wie eigentlich zu keinem anderen Punkt, also wir finden weder über Jesus noch über Gott noch über sonst irgendetwas in der Bibel, eine Definition, wie wir es gerne in einem Lexikonartikel oder so hätten. Sprachenrede, das ist Sprachenrede, das ist keine Sprachenrede, sowas finden wir in der Bibel nicht. Aber ich schaue mal mit euch einfach an, wenn ihr wollt aufschlagen, Apostelgeschichte 2, 3 bis 11. Wir schauen uns heute 4 Kapitel insgesamt an, da könnt ihr die Finger drin lassen. Apostelgeschichte 10, Apostelgeschichte 19, 1. Korinther 12, 1. Korinther 14. Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 10, Apostelgeschichte 19, 1. Korinther 12, 1. Korinther 14. Und ich fange an mit Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2, ab Vers 3 bis 11 lese. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie, das sind die Jünger, sich befanden, Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien, Pamphylien, aus Ägypten und Zypern sind von Juden hier drin. Etwas drauf. Sieht wie Flammen aus. Man weiß, also man so richtig erkennen konnte es mir nicht. Die haben versucht, das mit Worten zu beschreiben. Das kommt auf sie drauf. Und plötzlich können sie Sprachen reden. Ja, was für Sprachen sind das? Was sie, konnten die da plötzlich reden? Naja, die Antwort. In Vers 7 fassen alle, die hier reden. Also ihr müsst euch vorstellen, dass eine Gruppe von 11 Menschen, und das sind alles, ich übersetze das mal für euch, das sind alles entweder Hauptschüler oder die haben die Schule überhaupt nicht geschafft. Die sind irgendwie nach der 9. Klasse von der Schule geflogen, dreimal sitzen geblieben, von der Schule geflogen, fertig. Also es sind keine intelligenten Leute. Eigentlich, wenn ihr gemein sein wollt, könnt ihr sagen, das sind dumme Leute gewesen. Also die haben nichts gelernt, im Studieren haben die schon gar nicht. Warum? Jetzt kommt das Besondere, jetzt steht hier in Vers 9, jetzt kommen diese Hauptschüler da an, 11 Stück, und reden plötzlich perfektes Arabisch. Einer spricht perfektes Persisch. Einer spricht perfekt Französisch. Einer spricht perfekt Spanisch. Und die Leute, die da sind, die haben auch noch einen speziellen Akzent. Wisst ihr, im Irak oder im Iran, ihr sprecht nicht alle dasselbe Persisch. Es gibt manche, die haben einen etwas anderen Akzent. Und der Mensch, der da redet, spricht genau deinen Akzent. Spricht genau wie du. Du kannst es nicht. Wenn du es nicht wüsstest, du würdest denken, der ist da geboren. Der hat es sein ganzes Leben gesprochen. Also waren nur 4. Jetzt kommt noch der 5. Der spricht, weiß ich nicht, Englisch. Und er spricht einen super texanischen Akzent. Er hat das nie gelernt. Der war nie in Texas. Okay, und so geht's weiter. Ja, 11 Stück. Jetzt fragen die sich, ja, wie kann das sein? Okay, was wir aber hieraus lernen können zunächst mal ist, naja, Sprachenrede wird hier in Apostelgeschichte 2 erklärt als etwas, dass jemand eine Sprache spricht, die er nie gelernt hat. Und das Besondere dabei ist, hier steht in Vers 2, Vers 3, gleichzeitig sagen sie, Vers 4, Entschuldigung. Da steht in Vers 4, jeder sprach so, wie Gott es ihm eingab. Es gibt die Auslegung oder den Gedanken zumindest dazu, dass das Besondere hierbei nicht war, die Leute haben die Sprache gesprochen, sondern die haben ihre Muttersprache gesprochen, aber das, was die Leute gehört haben, das war die andere Sprache. Das steht auch in Vers, fassungslos riefen sie, die hier reden. Wie kommt es dann, dass in Vers 8, Ende von Vers 8, dass jeder sie von uns in seiner Muttersprache reden hört. Also sie haben das schon gehört in der Sprache, aber das Besondere ist eben, in Vers 4 steht, sie redeten das auch. Also die Leute, die 11, die standen, die haben das geredet schon in der Sprache und gehört hast du es natürlich dann genauso. Ja klar, wenn jemand hier Persisch spricht, dann hörst du halt Persisch, das ist das zu Erwartende. Und genau das scheint passiert zu sein. Also In Apostelgeschichte 2 scheint zu bedeuten, Sprachenrede ist, jemand redet eine Sprache, die hat er nie gelernt. Und er spricht es perfekt. Ja, er kann das, als ob er damit aufgewachsen wäre. Später dann in Vers, am Ende gehen wir nochmal drauf ein, auf dieses Wunder hin, dass sie das konnten, haben sich dann auch Leute bekehrt. Jetzt gibt es in 1. Korinther 14, könnt ihr auch aufschlagen, 1. Korinther 14, Vers 2 steht was Interessantes. 1. Korinther 14, Vers 2 steht nämlich, wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, Apostelgeschichte 2, genau das Gleiche, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Merkt ihr, also in Apostelgeschichte 2 war das Wunder gerade, dass sie die Worte verstehen konnten. Jetzt in 1. Korinther 14 steht plötzlich, keiner kann es verstehen. Okay, wie lösen wir das? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Stelle, die wir einfach hier berücksichtigen müssen. Man könnte sagen, die Bibel widerspricht sich und es ist sowieso alles falsch und fertig. Okay, das ist eine sehr einfache Lösung. Die glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass die Bibel widerspricht. Na gut, da muss ich eine Erklärung dafür finden. Okay, lasst mich euch einen Vorschlag machen. Es scheint mir so zu sein, dass es einfach zwei Formen derselben Gabe gibt. Die Gabe heißt Sprachenrede. Es scheint aber so zu sein, dass es in Apostelgeschichte 2 die Form gab, dass es eine fremde, ganz normale menschliche Sprache war, die man halt nicht gelernt hat, die man aber verstehen kann. Du kannst es einfach reden und wer diese Sprache kann, der kann es auch verstehen. Es scheint aber auch eine zweite Form zu geben und diese Form, die kann man nicht verstehen. Also 1. Korinther 14, Vers 2, keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Diese Frage ist, ich würde sagen, ganz entscheidend, aber auch relativ gut belegt. Es gibt einfach, und das ist eben die erste sozusagen Antwort, was ist Sprachenrede? Sprachenrede ist eine Doppelform. Es gibt das, dass es eine Fremdsprache ist, ganz normale Sprache. Es gibt, dass es eine von Gott gewirkte Sprache ist, die man nicht verstehen kann. Und dann, dann gibt es bei dieser zweiten Form, gibt es halt noch eine Herausforderung, und zwar, dass man die Worte eben nicht verstehen kann. Und was machen wir dann in der Gemeinde? Also angenommen, ich gehe jetzt hier nach vorne und würde euch etwas erzählen, was man nicht verstehen kann. Ich zeige euch mal ganz kurz, könnt ihr bei YouTube gucken, ne? Ich zeige euch mal irgendwie 10 Sekunden ein Beispiel, was als Zungenrede zumindest genannt wird. Ob es ist oder nicht, kann ich nicht genau sagen. Aber ich zeige euch mal ein Beispiel. Vielleicht können wir das kurz hören. Ulebata lembokosh la kutereba lembre katerebre katerebra kareba rokotoroboshe ura mama 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 mama. Okay, reicht schon. Das geht eine Stunde. Also dieser Soundtrack war eine Stunde lang. Du kannst auch bei YouTube welche finden, die sind 2 oder 3 Stunden oder so lang. Hat das jemand verstanden? Also ich meine auch, ohne dass ich jetzt jede Sprache könnte auf der ganzen Welt, das scheint keine menschliche Sprache gewesen zu sein. Ich kann euch nicht genau sagen, was es ist. Wir gucken uns das gleich nochmal näher an. Ich würde bei Zungenrede auch nicht automatisch oder Zungensprache nicht automatisch sagen, dass das immer Zungenrede ist. Ja, aber dann, jetzt habt ihr es mal gehört, darum geht es. Und wenn man in dieser Sprache jetzt zu euch reden würde, es würde nichts bringen, also euch jedenfalls nicht, denn ihr würdet es nicht verstehen. Und Paulus sagt relativ deutlich, dass es etwas bringt, wenn man es versteht. Jetzt, es gibt noch eine Besonderheit, aber Paulus führt eine Sonderregelung sozusagen für die zweite Form ein. Also diese Rede, die man nicht verstehen kann, die gibt es. Die Bibel sagt, die gibt es. Jetzt kommt aber eine zweite Form dazu, und zwar, Paulus sagt, weil es eben so ist, dass man es nicht verstehen kann, gibt es einmal die Anwendung privat für sich zu Hause und in der Gemeinde. Wenn es privat für sich zu Hause ist, okay, kann man machen. Paulus sagt ausdrücklich, kein Problem. Wenn es in der Gemeinde gemacht wird, dann muss man das auslegen. Also es gibt eine weitere besondere Gabe von Gott, dass man das doch verstehen kann. Und dann wird es erklärt sozusagen. Da gibt es auch theologische Diskussionen. Es gibt ein Wort, das heißt gleichzeitig im Griechischen übersetzen und auslegen. Also übersetzen würde bedeuten, jedes Wort gibt eine Entsprechung, man kann das übersetzen, und auslegen bedeutet, man nimmt einen Satz oder einen Text und kann den Inhalt erklären. Ungünstigerweise können wir es nicht auseinanderdröseln, es ist einfach dasselbe Wort im Griechischen und ich würde mir nicht zutrauen, da zu unterscheiden. Aber grundsätzlich, man kann den Sinn übertragen sozusagen. Und diese zwei Formen, was ist also Sprachenrede? Nochmal die erste Frage. Sprachenrede ist das Reden in einer fremden Sprache. Sprachenrede ist aber auch das Reden in einer göttlichen Sprache sozusagen oder einer himmlischen Sprache wird es auch genannt, mit den zwei Formen, privat oder in der Gemeinde. Und ich würde sagen, wenn ich das biblische Zeugnis rede, ich habe euch jetzt Apostelgeschichte 2 gezeigt, 1. Korinther 14, dann würde ich sagen, was ist das Zeugnis von der Bibel eben über Sprachenrede? Na genau das, was ich euch jetzt vorgetragen habe. Es gibt viel, viel, viel mehr dazu zu sagen. Ja, es tut mir leid, ich kann das nicht alles ausbreiten, aber das ist zumindest, was ich in Kurzfassung euch weitergeben möchte. Jetzt gibt es eine weitere Sache, und zwar die zweite Sache, wie soll Sprachenrede in der Gemeinde praktiziert werden? Das ist nochmal eine Besonderheit, ich bin eben kurz schon drauf eingegangen. Das ist was Besonderes. Und zwar in 1. Korinther 12 steht Folgendes. Könnt ihr aufschlagen, 1. Korinther 12 ist nur ein Blatt zurück. 1. Korinther 12, Vers 7. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Das ist relativ klar, ja. Sprachenrede ist eine Wirkung des Geistes, auf jeden Fall, und soll deshalb zum Nutzen für die ganze Gemeinde sein. Jetzt habe ich eine weitere Folie für euch, die möchte ich einmal zeigen. Könnt ihr das anschalten? Und zwar, Nutzen für die ganze Gemeinde ist Folgendes. Das hier ist die ganze Gemeinde. Es ist eine kleine Gemeinde, 5 Leute, aber das ist nun mal die ganze Gemeinde. Hier seht ihr, die sind auch alle, die sind gar nicht gleich. Ja? Der ist irgendwie blau, der ist gelb oder grün, der ist rot und der ist irgendwas anderes und der ist gelb. Der hier ist der Besondere, keine Ahnung. Okay, 5 Leute in der Gemeinde. Alle 5, hier steht, 1. Korinther 12, Vers 7, ich lese es euch nochmal vor, bei jedem, jeder dieser Einzelnen, jeder dieser Gemeindeleute, zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Also, es zeigt sich immer, jeder Christ hat eine Gabe, aber jeder eine andere. Passt auf, hier haben alle besondere Gaben. Seht ihr das? Kochen können die alle. Also der Geist wirkt bei jedem eine Gabe, das ist hier Kochen. Kochen können die alle, aber der hier, der macht irgendwas, es ist ein irgendwie typisch deutsches Gericht, ja, irgendwie Fleisch und Kartoffeln hier. Der hier macht einen besonderen guten Salat, keine Ahnung, auch sehr lecker und hier ist auch irgendwie asiatisch oder so und hier ist ein Burger. Alle haben eine Gabe. Alle haben vom Geist gewirkt, die Gabe zu kochen sozusagen. Aber es ist nie dasselbe Essen. Es ist immer verschieden. Ja, alle haben was Verschiedenes und alle können sich einbringen. Jetzt kann man folgenden Gedanken einbringen. Und zwar, wer kocht am Montag, der kocht sein Essen am Montag. Der kocht sein Essen am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und der kocht seinen Salat am Montag, am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag. Okay, und so geht das weiter. Jeder kocht sein Essen an seinem Tag. Jetzt zählt mal mit mir durch. Wie oft muss der hier kochen, damit er die ganze Woche zu essen hat? Zählt mal durch. 1, 2, 3, 4, 5. Der muss 5-mal kochen. Klar, 5-mal, da hat er jeden Tag. Der hier kocht auch 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wir müssen nicht lange durchgehen. Ja, die kochen alle. Jeder kocht 5-mal und dann ist für alle gesorgt. Gut, ja? Für alle ist gesorgt. Alle haben zu essen. Jetzt schaut mal mit mir, ich sortiere das mal um und sage, lass uns das so sortieren.
Jetzt kocht der hier, zählt mal mit mir durch. Der kocht 1, 2, 3, 4, 5 Essen. Genau wie vorher auch, 5 Essen. Der hier, der Grüne, kocht, der Grüne, das passt zusammen zum Salat. 1, 2, 3, 4, 5. Der kocht auch 5 Mal. Okay, dann kann man ja sagen, ja, das hier und das hier ist gleich, ist doch egal. Jeder arbeitet 5 Mal, ist doch egal. Naja, schaut euch das hier nochmal an. Würdet ihr sagen, dass der Zusammenhalt dieser Gemeinde eher bei dieser Form der Einteilung oder bei dieser Form steigt? Also, wo würdet ihr sagen, ist der Zusammenhalt und das Teilen und der Liebesausdruck besser ausgedrückt? Hier oder hier? Naja, also ich würde sagen, also ihr, genau, viele werden wahrscheinlich zustimmen. Vielleicht magst du das hier doch lieber, dann lass mich dir sagen, ganz egal, wie du jetzt antwortest, Gott hat sich einfach für diese Methode entschieden. Und es gibt auch gute Erklärungen dafür. Einfach der Zusammenhalt, was ich jetzt gesagt habe, der ist hier natürlich viel besser. Guck mal, der kocht einmal und die anderen Male profitiert er von anderen Essen und andere profitieren von seinem Essen. Natürlich werden die Leute sich irgendwie näher kommen und den anderen, guck mal, die kommen auf den zu, der hier macht das Essen und die anderen 4 kommen zu ihm und sagen, hey, super, top, danke schön, das war lecker. Und am anderen Tag hat der hier die ganze Arbeit, muss 5 Essen machen, aber dafür kommen der, der und der und der zu ihm und sagen, ey, super, super Essen, richtig lecker. Okay, was glaubt ihr? Welches ist wohl gesünder? Wenn ihr euch anguckt, der hier isst für den Rest seines Lebens deutsche Küche, keine Ahnung. Oder der Typ isst einmal sein Essen und dann kriegt der 4-mal was anderes vorgesetzt. Also ich würde sagen, ganz klar, müssen wir gar nicht drüber reden, ja. Selbstverständlich ist das hier auch gesünder. Okay, es gibt noch mehr Gründe, aber ich glaube, warum Gott sich für diese Methode entschieden hat, ist einfach, die ist besser. Und zwar besser, um Einzelmenschen in eine Gruppe zu bekommen und in einer Gruppe stärker zu sein. Ja gut, das ist ganz klar, das ist die Gemeinde. Das hat Gott sich gedacht. Also das hier ist das Prinzip, wie Gemeinde funktioniert, wie Gott sich Gemeinde gedacht hat. Und jetzt schaut mal, das ist 1. Korinther 12, Vers 7, ja, habe ich euch jetzt erklärt, ziemlich klar. Jetzt gibt es aber bei der Sprachenrede eine Besonderheit. Und zwar, ich habe mir hier Vers 10 aufgeschrieben, weiß auch gar nicht, ob das Vers Kapitel 12 oder... Ah doch, ist Kapitel 12, könnte in Kapitel 12 bleiben. Kapitel 12, Vers 10 steht, einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden. Also Sprachenrede ist eine Fähigkeit, die hier drin steht. Eines dieser Essen ist Sprachenrede. Ja, und jetzt ist es aber so, dass Paulus eben sagt, diese Sprachen sollen für alle eingesetzt werden. Übrigens ganz kurz nur, weil es irgendwie mir wichtig war, weil es halt auch hier drin steckt. Wenn du der hier bist und das ist dein Essen und wenn du am Mittwoch nicht kochst, dann hast du zwar nichts davon, aber wir hungern alle. Wir haben alle nichts zu essen. Wir machen ja, also der hier macht hier, der Grüne macht hier seinen Salat, der Rote hat keine Lust. Oder vielleicht sogar, na, ich würde dich gar nicht sagen, nicht keine Lust, sondern vielleicht weiß der Rote gar nicht, dass er das kochen kann. Der hat das noch nie ausprobiert. Und deswegen, wenn du kannst, ich drehe mich mal weg, wenn du folgende Frage nicht beantworten kannst, 2 Fragen stelle ich euch, dann kannst du mit mir ins Gespräch kommen. Und zwar, zeig mal auf dich drauf und sag, ich bin, also wenn es stimmt, ich bin Christ und ich habe folgende Gabe von Gott geschenkt. Doppelpunkt. Und wenn du jetzt nichts einsetzen kannst, dann komm zu mir, wir reden darüber. Wenn du Christ bist und du zeigst auf dich drauf und sagst, keine Ahnung, welches Essen ich kochen kann für die anderen, dann komm zu mir, wir müssen darüber reden, denn wenn du dein Essen nicht einbringst, dann hungern wir. Wir haben einen Tag nichts zu essen. Wir brauchen dich als Gemeinde. Und deswegen hier ganz kurz, also einfach die Ermutigung, ja. Genau, komm gerne auf mich zu, wenn du da eine Frage hast. Wenn du Christ bist, dann hast du ein Essen und wenn du das nicht einbringst, dann hungern wir und das würden wir gerne vermeiden. Okay, jetzt steht in 1. Korinther 14 dann Folgendes. Und zwar, jetzt könnt ihr ein Kapitel weiter aufschlagen, 1. Korinther 14, Vers 4. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der Gemeinde. Okay, das ist komisch, weil plötzlich sagt Paulus genau das hier. Also Sprachenrede, wer in Sprachen redet, bringt sich selbst weiter. Der kocht quasi sein eigenes Essen und isst sein eigenes Essen sozusagen. Und das ist eine Besonderheit, deshalb, Paulus sagt es aber nun mal. Paulus sagt wirklich, es gibt eine Gabe, die dient nicht anderen, sondern die dient dir selber. Das ist aber knifflig und er fügt auch sofort Folgendes hinzu. Und zwar, wenn ihr aufschlagt, 1. Korinther 14, Vers 21, ich lese euch das mal vor, Vers 21 und Vers 22. Im Gesetz heißt es, bin ich schon so weit? Ja, genau, prophetisch. Okay. Also das eine ist eben, sorry, ich sage das nochmal, das eine ist eben, naja, Paulus hat dieses Prinzip gerade aufgestellt, wir teilen einander, aber plötzlich sagt er, ups, hier teilen wir einander, er kocht einmal und plötzlich sagt Paulus aber das hier. Das ist schon mal eine Kniffligkeit, über die müsste man, also die muss man zumindest berücksichtigen. Paulus geht nachher noch drauf ein. Jetzt sagt er aber noch eine zweite Sache, und zwar, und die ist echt wichtig. Die ist echt, echt wichtig. Und zwar in 1. Korinther 14, Vers 21 steht, im Gesetz heißt es, durch fremde Menschen mit fremden Sprachen werde ich zu diesem Volk reden, sagt der Herr, aber auch dann werden sie nicht auf mich hören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, ist demnach nicht ein Zeichen für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen, ein Zeichen des Gerichts. Mit dem prophetischen Reden ist es umgekehrt, es ist nicht ein Zeichen für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Jetzt steht hier Folgendes, und zwar, Gott, also das ist ein Zitat, ganz wichtig, Vers 21 ist, ein Riesenthema, müssten wir länger drüber sprechen, aber was passt? Dieses Zitat kommt aus dem Buch Jesaja und da sagt Gott, dass er zu dem Volk Israel ganz oft gesprochen hat und sie wollten nicht auf ihn hören. Und dann sagt er, okay, wenn ihr nicht auf mich hören wollt, dann werde ich wieder zu euch sprechen. Also Gott hört nicht auf zu reden, aber Gott redet plötzlich in einer anderen Sprache, die sie nicht verstehen. Und das ist ein Zeichen, hier steht ein Zeichen des Gerichts. Und zwar, Gott redet eben zu Israel, also in anderen Worten hier an der Stelle zu Ungläubigen. Und wenn er in einer Sprache spricht zu Ungläubigen, die sie nicht verstehen, ist das ein Zeichen des Gerichts. Und Gott macht damit Folgendes klar. Ich habe dir viele, viele Chancen gegeben. Und du hast es immer ignoriert. Und jetzt werde ich, oder in anderen, also wenn ihr Jesaja lest, dann ist es sogar ein bisschen deutlicher. Gott sagt, ich habe zu euch geredet durch ganz viele Menschen und ihr habt euch über mich lustig gemacht. Ich habe zu euch geredet, ich wollte euch retten und ihr habt über mich gelacht. Ihr habt die Leute, die ich zu euch geschickt habe, ihr habt euch über die lustig gemacht. Und jetzt mache ich mich über euch lustig. Und ich rede zu euch und ihr könnt es nicht mehr verstehen. Ein Beispiel dazu. Wenn ich euch, also stellt euch vor, ihr seid irgendwie ganz hungrig, also ihr verhungert. Und ich komme zu euch und sage euch, nebenan ist ein Geschäft, ist ein Aldi neben dran und du verhungerst hier. Und ich komme zu dir und sage dir, meine Kreditkarte, du kannst die nehmen, du kannst einkaufen gehen damit, du kannst dir damit Essen kaufen. Die PIN ist, ich sage euch jetzt die PIN, also es ist nicht die echte PIN, ja, aber ich sage euch das, also ihr versteht, was ich meine. Also die PIN ist Adin Dva Chitiri Perj. Okay, hat es einer verstanden? Das ist ganz einfach. Also ich kann da kein Russisch, aber ich bin russlandsdeutsch aufgewachsen. Das waren einfach die Zahlen 1, 2, 3, 4 auf Russisch. Okay, wenn ich euch das sage, ich sage, du verhungerst hier vor mir und ich gebe dir meine Kreditkarte und sage dir, du kannst einkaufen gehen, die, die PIN ist, Adin Vajitilipert. Dann ist das kein, kein Helfen. Das ist eigentlich ein Lustigmachen über deine Situation. Und eigentlich, wenn du noch 3 Tage wartest, ist das das Treten zum Tod. Du wirst davon sterben. Und meine Karte, die ich dir angeboten habe, die bringt dir gar nichts. Okay, das ist, was Gott sagt. Wenn du zu einem Ungläubigen in einer Sprache redest, die er nicht versteht, dann ist das kein Aufruf zur Hilfe, dann ist das kein Hilfsangebot, dann ist das ein Zu-Tode-Treten. Es bringt ihm nichts. Es bringt ihm nichts. Er stirbt eher davon. Und was Paulus hier nachher sagt, ist, wenn du in einer Sprache, in der Gemeinde, wenn du im Gottesdienst in einer Sprache redest, die Ungläubigen nicht verstehen, dann halten sie dich möglicherweise für bescheuert. Sie gehen wieder raus und kommen möglicherweise nie wieder in eine Kirche. Sie sind gerade reingekommen. Gerade kommt der Ungläubige in den Gottesdienst und wir reden, was ich euch gezeigt habe, wir reden in so einer Sprache hier. Dann denken die, wir sind bescheuert und gehen wieder raus und gehen möglicherweise nie wieder in eine Kirche. Wir hatten eine Chance, er ist in den Gottesdienst gekommen. Er war hier. Wir hätten ihm Gottes Wort erklären können, dass Jesus ihn liebt. Und wir haben in einer Sprache geredet, die er nicht verstanden hat. Und statt dass er sich bekehrt, haben wir ihn zu Tode getreten. Also möglicherweise, Paulus sagt es ziemlich drastisch, die halten euch für bescheuert und gehen raus und kommen nie wieder in einen Gottesdienst. Das ist die zweite Sache. Also mit dem Zungengebet, mit der Sprachenrede ist einmal dieses Prinzip irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen. Und das zweite, was Paulus sagt, ist, ihr könnt im Gottesdienst nicht in einer Sprache reden, womit andere Leute ermutigt werden, nie wieder in eine Kirche zu gehen. Das geht nicht. Das könnt ihr nicht machen. Und deswegen sagt er, ganz, ganz, ganz klar, in 1. Korinther 14, Vers 27, ich lese euch das auch vor, 1. Korinther 14, Vers 27, also ganz klar, jetzt habe ich euch 2 Sachen gesagt. Was ist beim Reden in Sprachen zu beachten, die von Gott eingegeben sind? Im Verlauf einer Zusammenkunft oder eines Gottesdienstes sollen nicht mehr als 2 oder höchstens 3 reden, und zwar nacheinander, damit keiner durcheinander kommt und man alle gut hören kann, nicht gleichzeitig. Außerdem soll jemand das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Ganz klar. Wiedergeben, das muss verständlich sein. Wenn Vers 28, wenn niemand da ist, der das kann, das Erklären nicht kann, sollen die Betreffenden schweigen. Sie sollen dann nicht in der Gemeinde reden, sondern wenn sie allein sind und nur Gott es hört. Überhaupt kein Problem. Sprachengebet auf jeden Fall, aber in der Gemeinde nur mit Auslegung. Ganz deshalb, also einfach, weil dieses Prinzip dann besonders ist und weil Ungläubige, die einfach verstört werden. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Wir können ja, pass auf, wir machen das so. Wir machen einfach einen Gottesdienst, nur Gläubige. Wir machen nur Gläubige da rein. Oder wir machen keinen Gottesdienst, sagen wir, Gottesdienst okay, aber lasst uns einen Lobpreisabend machen. Wir laden Musiker ein, die gerne singen, die das schön finden. Wir kommen zusammen und singen gemeinsam, nur Gläubige. Oder wir machen einen Hauskreis. Ja, wir machen eine kleine Gemeinsame. Okay, jetzt möchte ich dich Folgendes fragen. Wir machen einen Gottesdienst, wir machen einen Lobpreisabend oder wir machen einen Hauskreis, Connect-Gruppe oder so, und wir achten darauf, dass nur Gläubige dabei sind. Darf ich dann in Sprachen reden? Weil es sind ja nur Gläubige dabei. Meine Antwort wäre folgende. Du hast einen Gottesdienst, wo nur Gläubige dabei sind. Du hast einen Lobpreisabend, wo nur Gläubige dabei sind. Und du hast einen Hauskreis, wo nur Gläubige dabei sind. Dann würde ich, also wenn ich die Bibel richtig verstehe, würde ich sagen, wenn das der Fall bei dir ist, dann solltest du ganz, ganz schnell auf deine Knie fallen und dafür sorgen, dass sich das ändert. Es kann nicht sein, dass du sagst, ja, wir sind nur Gläubige, wir machen jetzt Sprachenrede in der ganzen Geschichte. Eben überhaupt nicht. Sondern seh zu bitte, wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dass in deinem Gottesdienst nur Gläubige sind, dann seh zu, dass Ungläubige dazukommen. Und dann hat sich das mit dem Sprachengebet sowieso erledigt. Wenn in deiner Lobpreisgruppe nur Gläubige dabei sind, dann lauf, renn auf die Straße, tu Buße und bitte Gott, dass er Ungläubige dazu schickt, damit die auch Gottes, unter Gottes Wort kommen. Und das Sprachengebet hat sich dann sowieso erledigt. Und mit deinem Hauskreis machst du es genauso. Es schreitet vorwärts. Okay, lass uns noch sprechen über die Frage, wer hat die Gabe des Sprachengebets? Entschuldigung, habe ich noch? Okay. Simon sagt, ich versuche noch ein bisschen was zu sagen. Und zwar, die Sprachenrede, also hatten wir schon gelesen, 1. Korinther 12, Vers 10, die Sprachenrede ist von Gott gewirkt. Grundsätzlich darfst du um jede Gabe bitten, die Gott schenkt. Die Sprachenrede ist eine Geistesgabe und du darfst um alle Gaben bitten. Jetzt sagt Paulus aber Folgendes, weil eben diese Besonderheit besteht, 1. Korinther 14, Vers 12. 1. Korinther 14, Vers 12. Da steht, was folgt daraus im Hinblick auf euch? Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die durch Gottes Geist gegeben werden. Aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Wer daher in einer von Gott eingegebenen Sprache reden kann, soll Gott um die Fähigkeit bitten, das Gesagte auch mit verständlichen Worten wiederzugeben. Hier ist eine Besonderheit, aber Paulus macht hier Folgendes. Paulus sagt nicht, die Zungenrede ist eine schlechte Gabe. Erinnert euch, 1. Korinther 4, Vers 6, nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Und in 1. Korinther 14 steht nicht, dass die Zungenrede eine schlechte Gabe ist. In 1. Korinther 14 steht, dass es für die Gemeinde und für dieses Prinzip gut ist, wenn man eine Gabe hat, die andere verstehen. Deswegen ist die prophetische Rede höher. Aber es wird nicht gesagt, dass die Zungenrede niedriger ist. Das könnte man zwar schlussfolgern, aber das steht da nicht. Und deswegen würde ich diese Formulierung auch nicht wählen, sondern ich würde sagen, wenn ihr um eine Gabe bitten wollt, dann bittet Gott darum, dass ihr etwas bekommt, womit ihr anderen dienen könnt. Also entweder Weissagen oder prophetisch reden wird hier genannt, oder wenn du die Sprachenrede hast, dann bitte darum, dass du sie auslegen kannst. 1. Korinther 14, 39, nochmal das Gleiche, um das Ganze zusammenzufassen, liebe Geschwister. Bemüht euch um die Gabe des prophetischen Redens und hindert keinen daran, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Genau, keinen daran. Es gibt viele, jetzt vielleicht noch folgendes abschließendes Argument, und zwar, es gibt viele Gläubige, die sagen, in Apostelgeschichte 2, 10 und 19 wird die Sprachenrede von Gläubigen benutzt, die gerade gläubig geworden sind. Okay, passt auf. Das Argument finde ich ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wir sprechen nächstes Mal darüber. In zwei Wochen geht's weiter. Und dann kümmern wir uns um diese dritte Frage. Wer hat die Gabe des Sprachengebets? Ich möchte euch Folgendes mitgeben. Schreibt euch bitte Fragen auf, die ihr habt. Wenn ihr möchtet, ihr könnt die Fragen auf die Kontaktkarten schreiben oder auf sonst was ihr gerade habt, oder ihr könnt zu mir kommen oder ihr bringt die Frage für nächstes Mal mit. Aber ich möchte gerne die Fragen, die ihr habt zum Sprachengebet, gerne mit euch bereden, besprechen. Es gibt da viel Verwirrung. Es gibt bei YouTube noch und nöcher Sachen, wo ich sagen würde, meine Herren, das kannst du doch so nicht sagen. Und ich würde gerne versuchen, ein paar Sachen richtig zu stellen. Deswegen bringt mir gerne Sachen mit, die ihr habt, die ihr an Fragen habt. Und dann machen wir nächstes Mal weiter mit der Frage, wer hat die Gabe des Sprachenredens? Ja, und ich möchte jetzt, weil das einfach wichtig ist, vielleicht sage ich euch noch ganz kurz, nächstes Mal, wir wollen uns Fragen anschauen, was bringt Sprachengebet eigentlich? Wer versteht die Sprachenrede? Gibt es auch Meinungen, verschiedene dazu? Was sollst du machen, wenn du die Gabe hast? Also es wäre komisch, wenn hier niemand ist, der die Sprache, der nicht, also niemand, der die Sprache des Sprachenredens hat. Genau, niemand, also wenn es hier keinen gibt, der das hätte. Es wäre komisch. Wir haben in der Bibel nur ungefähr, ich weiß nicht, 15 oder so Gaben. Und wenn das gleichmäßig verteilt wäre, dann müsste hier auf jeden Fall jemand dabei sein. Was sollst du tun, wenn du die Gabe nicht hast? Ganz nebenbei, gibt es die Sprachenrede überhaupt heute noch? Da gibt es auch Meinungen, die sagen nein. Dann hätte allerdings diese ganze Predigt schon keinen Sinn gehabt. Ja, also ich würde schon sagen, die gibt es heute. Okay, also wenn du Fragen hast, bring es gerne mit. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss der Predigt beten und einfach vor Gott hinlegen. Ja? Kann ich ein kurzes Feedback von euch bekommen? Hat irgendjemand irgendetwas verstanden? Ja? Okay, also, es ist für mich eine Riesenfreude, so Exegete, also so Bibeluntersuchend zu arbeiten. Ich bete und dann singen wir noch ein paar Lieder. Lieber Vater, danke schön dafür, dass du uns unglaublich lieb hast. Danke, dass wir als deine Kinder von dir super beschenkt wurden. Jeder hat ein tolles Essen oder irgendeine Gabe, die wir einbringen können und wir können anderen damit dienen. Danke dafür, dass du auch Menschen liebst, die dich gar nicht kennen, die vielleicht sogar sagen, dich gibt es gar nicht. Und für diese Menschen bitten wir dich, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen nahe kommst. Und wir bitten dich, dass du uns dabei gebrauchst, dass wir zu ihnen in einer Form reden, die verständlich ist. Und wir bitten dich, dass du dann selber dich ihnen vorstellst, dass du ihnen begegnest und dass sie dich kennenlernen können. Danke dafür, dass du da bist, dass du uns liebst. Danke, dass du unsere Gemeinde so lange schon erhalten hast und gesegnet hast. Wir lieben dich im Namen Jesu. Amen.